Wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, bin ich einmal geneigt, ihn zu verteidigen. Schließlich gehört er ja mir, also nicht mir allein, aber uns allen. Das ist ja der öffentlich-rechtliche. Er ist staatsfern, er soll staatsfern sein und er wird auch unabhängig finanziert, nicht über Steuern, die man ja irgendwie eindampfen kann, sondern über unsere Gebühren. Deswegen ist es unser öffentlich-rechtlicher und den mache ich mir manchmal Sorgen. Nicht nur wegen Carmen Nebel oder anderen, aber sondern auch wegen der Berichterstattung. Da bin ich nicht der Einzige und wir dürfen ihn kritisieren, wir wollen ihn kritisieren und wollen ihn als Ganzes besprechen. Natürlich geht es mal ganz individuell um einzelne Leute, aber es geht auch um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein Film- und Kulturkritiker ist Matthias Dell, der eine Verbindung zu Erfurt hat und auch über die Berichterstattung über die AfD geschrieben hat. Und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Dell. Schönen guten Tag, Matthias.
Schönen guten Tag.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist doch eigentlich ein hohes Gut, oder?
Auf jeden Fall. Der ist ja gegründet worden aus der Erfahrung des Dritten Reichs, der NS-Diktatur, um eben zu verhindern, dass man mit dem damaligen Informationsmonopol so viel Propaganda und ja gelinde gesagt Schindluder treiben kann, wie das geschehen ist. Deswegen auch die dezentrale Anordnung der Arbeitsgemeinschaften der Rundfunkanstalten Deutschlands.
Und er könnte und ist ja auch größtenteils unabhängig und könnte sich kritischen Journalismus erlauben. Es ist sogar seine Aufgabe, oder?
Ja. Wobei natürlich, da fangen vielleicht strukturelle Probleme an, wenn wir jetzt größer reden wollen, dass natürlich, was ja in den letzten Jahren auch in meinen Augen stärker in den Fokus geraten ist, ist natürlich in der Frage der Rundfunkräte und der Gremien, die um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk herum gruppiert sind, eigentlich zur Kontrolle und für Entscheidungen für Personal, dass da natürlich lange Zeit oder vielleicht auch viel länger als im wahren Leben noch ein relativ klares Auskommen zwischen den beiden großen Volksparteien SPD und CDU stattgefunden hat, wenn es darum ging, eben Entscheidungen für Personal und so weiter zu treffen.
Matthias Dell ist mir wieder aufgefallen, Sie sind mir wieder aufgefallen in einem Artikel bei Zeit, der Zeit Online. Schön komfortabel für die AfD, schreiben Sie, das öffentlich-rechtliche Fernsehen scheitert dabei, journalistisch angemessen über die AfD zu berichten. Das zeigte sich exemplarisch an den Wahlsendungen der ARD. Das ist ja ein ziemlich hartes Urteil und Sie schreiben ja auch von Ignoranz, dass die Ignoranz nicht nur katastrophal ist, sie ist auch recht mit Blick auf die Geschichte gefährlich und Sie sagen durch die Blume oder direkt, dass auch ARD-Journalistinnen und Journalisten Position beziehen sollten?
Na, Position weiß ich nicht, aber sie sollten natürlich einfach ihre journalistische Arbeit machen. Das ist ja auch nicht unbedingt ein Punkt, den jetzt die Moderatorinnen und Moderatoren da exklusiv haben. Das gibt es ja auch in anderen Kontexten zu sehen, wo man sich manchmal fragt, also ich erinnere daran, was es für eine Begeisterung gegeben hat oder für merkwürdige Form, als plötzlich Hausbesuche bei vermeintlichen rechten Vordenkern gemacht worden, was dann so komische Homestories waren, die quasi alle Zeitungen auch durchgemacht haben und mit sehr ähnlichen oder wenig unterschiedlichen Erfolgen. Also dass die Frage, wie man sich zu diesem Phänomen verhält, stellt sich für den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht nochmal anders, weil es da eben, wie Sie auch schon am Anfang gesagt haben, die Idee gibt, dass der logischerweise allen gehört, woraus dann manche Leute, vor allem natürlich die Leute, die im Zuge mit der AfD auf Kritik keine Lust haben, eine Neutralität ableiten wollen, die so in meinen Augen überhaupt nicht existieren kann, was nicht heißt, dass man da voreingenommen hineingehen muss, aber es heißt natürlich, dass man journalistisch seine Arbeit machen muss und die besteht eben darin, Sachen kritisch zu hinterfragen. Ich würde ja auch immer sagen, dass das, was man quasi bei der AfD im Extrem sieht, nämlich eine Partei und Mitglieder und Vertreter zu haben, die auf eine Weise sich nicht mehr an quasi Diskursregeln halten, dass einem das auch helfen kann, wenn man mit anderen Parteienvertreterinnen spricht.
Sie attestieren ja einigen Journalistinnen und Journalisten vor den ARD-Mikrofonen, dass sie so wirken, als ob sie das als übel schon wahrnehmen, die AfD, dass man kurzzeitig ertragen muss, von dem man eigentlich nichts Genaues wissen will und von dem man weiter hofft, dass es einfach rasch vorbeigeht. Woraus ziehen Sie denn dieses Urteil?
Naja, aus der Tatsache, wie jetzt zum Beispiel konkret am Wahlabend mit eben explizit Vertretern von AfD gesprochen worden ist und Vertreterinnen. Also dass es da schon so eine spürbare Unsicherheit gibt, die ich auch total verstehen kann, menschlich sage ich jetzt mal, weil es natürlich extrem unangenehm ist, mit Leuten zu sprechen, die ja permanent ein Vokabular an den Tag legen, was eigentlich all die Formen, die wir in der Debatte haben, vollkommen zur Disposition stellt. Da muss man natürlich auch sehen, dass die sich da mitunter anders verhalten, wenn sie vor dem Mikrofon stehen oder nicht mitunter, sondern ziemlich häufig. häufig irgendwie. Da sagen dann Leute wie Kalbitz oder Höcke, sprechen plötzlich von Demokratie, was ein ganz anderes Reden ist als das, was sie vor ihren Gliedern und vor ihren Anhängern und in ihren Zirkeln pflegen. Das heißt, es ist eine Schwierigkeit da, die sehe ich durchaus und auch, dass das unangenehm ist, aber da ist ja die Frage, wie man damit umgeht und was dann der Weg ist, sich da irgendwie ins Benehmen zu setzen und eben ein Gespräch zu führen.
Ein echtes Gespräch scheint ja nicht möglich zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass die Journalisten auch nur Billardbande sind, Projektionsfläche und willfährige Helfer im Empörungswettbewerb, im Entrüstungswettrennen und in der Provokation. Das heißt, dass die AfD, die Funktionäre zumindest, die Klaviatur, die Medienklaviatur eigentlich perfekt spielen, oder?
Das stimmt sicherlich und das macht es so schwierig. Und ich würde auch sagen, dass Empörung da häufig wenig bringt. Also man hat das bei der Bundestagswahl vor 2 Jahren gesehen, wo, glaube ich, Karin Mioska dann gesprochen hat mit einer AfD-Vertreterin und quasi sinngemäß immer krasse Sachen gesagt hat, um dann zu fragen, meinen Sie das wirklich? Und diese Form von quasi Moral, wenn man so will, die funktioniert dann nicht, weil diese Leute eben ja gerade darin ihre Chance sehen, auf diese ganzen Formen von Debatte, von Moral, von Miteinander zu pfeifen. Da geht es ja tatsächlich permanent darum, Ausgrenzung zu betreiben, Leute gegeneinander aufzuhetzen, auch überhaupt diese ganze Erregung und Wut und Empörung, die es vielleicht in den oder bestimmt irgendwo gibt, dass die aber permanent irgendwie am Kochen gehalten werden muss, weil davon die Partei eigentlich lebt. Das heißt, das hat man ja auch gesehen, dass zum Beispiel diese ganzen Migrationsfragen in den letzten Jahren ja bei Weitem nicht so dringend waren. Und trotzdem merkt man, dass die Partei davon lebt und es braucht, irgendwie permanent dieses Thema hochzukochen, auch wenn es Landstriche gibt, in denen praktisch kein Migrant oder keine Migrantin zu sehen ist und die dann trotzdem AfD wählen. Da, glaube ich, ist halt die Schwierigkeit, wie geht man damit um? Und diese Frage muss man sich vorstellen, man muss sich vorbereiten und man muss wissen, was man davon will. Grundsätzlich ist auch die Frage, muss man überhaupt mit denen sprechen? Im Zuge so einer Wahlberichterstattung muss man es jetzt vermutlich, aber dann muss man es eben eigentlich anders machen.
Nun ist ja die große Frage, Ihr Kollege in der Zeit hat das mal so schön auseinandergedröselt. Er sagt, also die Empörung über all das, was AfD-Funktionäre sagen und was an Provokation im Raum steht, in den Medien, in den sozialen Netzwerken, dass es der AfD nicht nur nicht schadet, sondern sogar deren aufmerksamkeitsökonomischer Treibstoff ist. Dass wir also da alle dazu beitragen, indem wir uns auf eine Art empören, der AfD zu helfen. Und daher mache sich jeder, der am Entrüstungswettrennen teilnehme, letztlich zum nützlichen Idioten der Rechtspopulisten. Am besten, man empöre sich also gar nicht und lasse die Provokation ins Leere laufen. Sagen die einen als Position und die andere Seite ist, dass man dann tatsächlich sich irgendwie auch empören muss, aber dann professionell und vorbereitet, wie Sie sagen. Also das ist doch gar nicht so einfach, oder?
Das ist richtig. Ich würde auch beipflichten, dass es ganz häufig gar nichts bringt, sich zu empören. Andererseits, wenn ich die Praxis meiner Twitter-Timeline angucke, dann kann man auch da wieder menschlich verstehen, wie schnell sowas passiert, wie sinnlos sich über Sachen aufgeregt wird, wie überhaupt diese Form von Öffentlichkeit, dieses ausdifferenzierte Mediensystem, in dem wir nun mal leben, eben genau solche Affekte selbst bei vernünftigen Leuten produziert und auch fördert. Deswegen ist es vermutlich keine wirkliche Alternative zu sagen, jetzt sind wir alle mal ruhig, zumal es ja auch Sachen gibt, wo es auch wichtig ist, dass etwas dagegen gesagt wird. Aber das ist halt ein Problem unseres ausdifferenzierten Mediensystems. Man kann das in Amerika ja sehen, in Extremen, dass Trump ja im Prinzip ein Geschöpf der dortigen Medienlandschaft auch ist irgendwie. Und dass er natürlich genau das, und das ist das Zwiespältige und das, was man wahrscheinlich mit solchen richtigen und vernünftigen Appellen nicht gebändigt bekommt, weil natürlich das auch immer wiederum für Aufmerksamkeit sorgt. Also insofern müsste, glaube ich, oder wenn man sich das mal anschaut, eine weitere Betrachtung dessen, was solche AfD oder überhaupt so rechte Blinker für Medienlandschaften tun. Das gibt schon eine lange Geschichte davon, wie eben das Mediensystem auch davon auf eine Weise fasziniert ist, das irgendwie auch braucht, weil es eben eine Aufregung, eine Aufmerksamkeit verschafft, die man so im normalen Miteinander, sage ich jetzt mal, nicht hat.
Ihr Kollege Nils Marquardt, von dem ich eben gesprochen habe, der sagt ja, es kommt auf die Qualität der Empörung an. Da geht es natürlich um journalistische Qualität, aber auch wie man sich aufregt, dass die Aufregung, die Empörung, dass das nicht so schnell wieder abebbt, sondern so, okay, wenn ich gegen was stehe, dann muss ich es durchziehen und konsequent machen und nicht nur so 2 Tages Aufreger empören. Empörung. Ist das auch ein Teil des Problems?
Das ist auf jeden Fall, und da merkt man auch, auf jeden Fall ein Teil des Problems, da merkt man auch, wie Medien strukturiert sind. Die sind natürlich, was auch richtig ist, gewöhnt, sich irgendwelchen News-Zyklen an denen zu bewegen, entlang zu bewegen. Und dann ist eben klar, dass wenn wir das Thema diese Woche hatten, dann ist es nächste Woche, hatten wir es eben schon. Das heißt, das, was quasi an langfristiger und kluger Beobachtung da passieren kann, läuft gegen strukturelle Probleme, dass man eigentlich immer was Neues erzählen soll. Darüber müssen Medien eben verstärkt nachdenken, wie sie damit umgehen. Also wie sie, und das machen ja gewisse Medien auch, indem sie die Möglichkeiten haben, da auch zu recherchieren. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, was aus dem Leben von Andreas Kalbitz, der quasi sein halbes Leben in rechtsextremen Netzwerken verbracht hat, ehe er dann sehr früh in die AfD eingetreten ist und da heute eine wichtige Figur ist, der Brandenburger Parteivorsitzende und Fraktionschef. Das sind natürlich Sachen, die wichtig sind für die öffentliche Debatte, um solche Sachen zu fördern und rauszufinden. Davon würde ich mir manchmal noch viel mehr wünschen von den Medien, die dazu in der Lage sind, die also so viel Zeit aufwenden können, um sich mit solchen auch schwierigen Recherchen die betreiben zu können. Also da ist ein Punkt, wo man sagen muss, das ist eigentlich die Aufgabe von Medien, die ist langfristiger zu denken und die hilft letztendlich auch in der öffentlichen Debatte, weil sie natürlich irgendwie eine Form von Wissen generiert, die wichtig ist, weil es geht ja darum zu wissen, mit wem man da spricht.
Der Skandal, die Empörung ist also grundsätzlich mal was Gutes. Sie ist ja, wie Hondrich schreibt, ein Bestandteil der moralischen Regeneration. Also ein Skandal insgesamt steht immer im Dienste der moralischen Gefühle und der Moral. Und wenn ein Skandal fortschreitende Unmoral anprangert, fördert sie den Fortschritt der Moral oder der gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Wenn dieser Skandal aber eben so schnell verläuft, dann ist es einfach nur ein Empörungsgewitter, was wir erleben, wie so ein Feuerwerk, was dann ganz schnell vorbei ist. Nochmal zurück zum Öffentlich-Rechtlichen. Was ist jetzt zu tun? Wenn ich jetzt, muss ich mir erstmal klar werden als ARD-Journalist, dass die AfD als Phänomen nicht so schnell vorbei ist?
Das auf jeden Fall, und ich muss mir klar werden, wie ich mit denen rede. Aber wie gesagt, ich würde immer behaupten, alles das, was jetzt die AfD in einer extremen Weise von Journalismus abverlangt, nämlich sich darauf zu besinnen, was die Grundtugenden sind oder die Aufgaben dieses Berufes, das hilft einem letztendlich für alles. Das hilft einem auch für den Umgang mit CDU-Politikerinnen und SPD-Politikern. Also, weil es grundsätzlich richtig ist, irgendwie Sachen zu hinterfragen, vorbereitet zu sein, Sachen abzuwägen, Kontext aufzumachen, also größere Bilder zu zeigen, in denen gewisse Sachen passieren. Das Frustrierende bei der AfD ist ja auch, oder das Schwierige, würde ich sagen, dass da gewisse Mechanismen nicht mehr funktionieren. Das ist auch ein Stück weit ein Problem, würde ich sagen. In wiederum Amerika bei Trump sieht man das ja auch wiederum im Extrem, da ist jetzt jemand an der Stelle, wo alles, was früher gegriffen hat, nämlich genau die reinigende Wirkung des Skandals, überhaupt nicht mehr funktioniert. Dieser Mensch ist so weit von moralischen Sachen entfernt, dass praktisch ihm nichts mehr so richtig gefährlich werden kann oder diese ganzen Mechanismen, die früher funktioniert haben und die auch wichtig sind quasi in der Aushandlung zwischen Politik und Gesellschaft, die greifen da nicht mehr. Und in gewisser Weise macht die AfD etwas Ähnliches. Man kann das zum Beispiel sehen, heute in der FAZ gibt es einen sehr kluges, sehr gutes Interview mit Alexander Gauland, genau über die Frage, ob die AfD eine bürgerliche Partei ist oder nicht, also genau über die Frage des Begriffs bürgerlich. Und natürlich gesteht er am Ende nicht ein, dass das, was er sagt, eigentlich nicht zu halten ist, vor dem Hintergrund, was ihm da präsentiert wird, an Zitaten aus Büchern, die er selbst geschrieben hat, an Änderungen in der Publizistik, seiner eigenen Publizistik. Was man aber sehen kann und was der einzige Vorteil von solchen in gut vorbereiteten, klaren Interviews, klaren Fragen, vor allen Dingen auch insistierenden Fragen. Also das heißt, man muss auch mal dabei bleiben und das ist eben etwas, was man zum Beispiel in so eine Will-Runden oder diesen Talkshows, was die gar nicht mehr vorsehen, dass man irgendwie zum Beispiel, wenn dann irgendwie Diskussion aufgebracht wird, am Wahlabend war das dann durch die anwesenden Politikerinnen und Politiker, wo es dann plötzlich um den Begriff völkisch geht, dann müsste man eigentlich, wie in einem Seminar, jetzt sagen, jetzt bleiben wir dabei und definieren mal, was völkisch ist, wenn Gauland...
Die Zeit haben wir jetzt gar nicht.
Ja, das ist das Problem, genau. Und das ist das Problem, dass man sich nicht hinsetzen kann und sagen kann, wir führen jetzt einfach mal, solange das Not tut, eine Debatte darüber, was, aber nicht eine Debatte, sondern wir definieren, was völkisch ist. Ja. Und da merkt man eben strukturelle Probleme der Medien, da denkt man, es wird langweilig und so weiter, obwohl ich glauben würde, das wäre mitunter gar nicht so langweilig, weil es eben unter Umständen Klarheit verschafft.
Hm. Muss man sich nicht auch klar werden, dass, wenn man jetzt Höcke ernst nimmt, den sollte man ja ernst nehmen, dass die AfD eine Bewegungspartei ist, die Revolte zum Ziel hat und eben keine konservative Partei ist. Und wenn ich eine Revolte anzettel, wenn ich eine Bewegung bin, dann brauche ich immer Erregung, ich brauche immer einen Feind, ich brauche immer Trouble, es muss immer Ärger geben. Das heißt, muss man sich dann nicht darüber klar werden, dass da keine Ruhe einziehen wird, wenn die AfD eine Bewegungspartei, eine Revoltenpartei bleiben will oder werden will?
Das glaube ich auf jeden Fall, dass die Partei sehr stark davon lebt, dass sie permanent Erregung produziert, dass sie durch ihre eigenen Anhänger, und das ist ja auch das, schon das müsste einen skeptisch machen in Bezug auf diese Partei, weil sie durch ihre eigenen Anhänger permanent in diese Erregungszustände hineintreibt, irgendwie mit diesen ganzen Twitter-Bubbeln, in denen ja auch irgendwie die Mischung aus Lüge und Wahrheit, was gewisse Nachrichten angeht, eine sehr waghalsige ist. Und das erschöpft einen ja auch. Also das ist ja auch für die Leute nicht gesund, praktisch permanent an so einem Stresslevel zu bleiben, wo einem irgendwie die Nerven durchgehen. Mhm. Aber das ist natürlich das Geschäft der AfD. Und da hilft eben bei allem, was daran schwierig und nervig und anstrengend ist, da hilft Nüchternheit, Kühle, Kontext, Information, Vorbereitung.
Die Soziologin Cornelia Kopitsch hat auf die Frage geantwortet, wann denn der ganze Spuk vorbei ist und wie man das alles in einhängt. Da sagt sie, naja, das hat ja 30 Jahre gedauert, um so eine verfestigte Bewegung und das hinzubekommen. Und es wird möglicherweise wieder nochmal 30 Jahre dauern, ehe sich das alles wieder geändert hat. Das ist eine düstere Aussichten und da muss man sich damit einfach anfreunden, dass die Prozesse so lange dauern.
Ja, ich weiß nicht, ob diese Soziologin jetzt, die ja vorher auch nicht so hervorgetreten ist und die, glaube ich, auch dadurch aus umstritten ist, ob die jetzt die beste Gewährsfrau dafür ist. Das ist ja auch interessant zu sehen, dass man auch gucken muss an dem Feld der Leute, die sich dazu äußern. Gibt es ja auch verschiedene Qualitäten. Auch das ist ein Lernprozess, dass es nicht mehr den einen Menschen gibt oder dass alle Leute, die scheinbare Experten auf dem Feld sind, wirklich Experten sind. Dass die AfD eine andere Qualität hat als rechte Parteien vorher, das ist meines Erachtens offensichtlich, weil diese Form von Sitzen von Macht, von Geld, was da ja auch reinfließt und was dann verteilt werden kann, an auch eben Strukturen und an Personal und so weiter, das haben die Republikaner, das hat die DVU und all diese Vorgängerparteien, die haben das nie gehabt. Insofern haben wir es mit einer anderen Qualität zu tun und das ist eben das, wo man sagen muss, können wir nicht sagen, das geht wieder vorbei und auch Auskünfte, wie die sollen mal in Regierungsverantwortung kommen, und da wird man ja schon sehen. Ich glaube, dieses Modell oder diese Idee von Entzauberung, die ist naiv, weil die AfD sich permanent entzaubert. Politisch kommt da ja gar nichts irgendwie, also was wirkliche Politik ist. Und es gibt ja auch für ganz viele Fragen keine Konzepte. Da gab es ja mal, ich glaube, im letzten Jahr ein Sommerinterview mit Gauland, wo einfach über all die Themen gesprochen wurde, zu denen die AfD sonst nicht befragt wird, gab es ja nur Gestammel und Ausflüchte und wir haben noch kein Konzept und so weiter. Und das ist natürlich für eine Partei, die so viel Stimmen auf sich vereinigt, ein Armutszeugnis. Dass das aber nicht dazu führt, dass die Leute denken, warte mal, warum wähle ich die dann, wenn die mir praktisch gar nicht helfen können, zeigt eben, dass es mit anderen Gründen und anderen Motivationen zu tun hat.
Geht es vielleicht auch darum, die eigenen Reflexe und Gewissheiten? Wir wollen uns ja alle in gewissen Sicherheit wägen, deswegen umgeben wir uns mit Leuten, die vielleicht eine ähnliche Meinung haben. Aber dann mal rauszugehen, auch den Streit wieder zu üben, zu lernen und zu suchen, ist eine Herausforderung und da muss man ein bisschen aus der Komfortzone raus, nicht nur als Journalist. Kann das sein?
Das kann sicherlich sein, wobei ich eben, ja, bestimmt. Ich bin immer vorsichtig bei diesen ganzen Befunden, dass alles irgendwie so streitfrei abläuft, weil wenn man sich gewisse Diskussionen anguckt, wie zum Beispiel Rassismus oder auch Rechtsextremismus, da merkt man, dass da gar keiner Bock drauf hat. Also dieses Argument, man muss gewisse Sachen aushalten, da sagen ja lustigerweise, ich sage jetzt mal konservative und rechte Leute, die vor allen Dingen keinen Bock darauf haben, dass man sich mit ihren Argumenten beschäftigt. Und die wollen komischerweise nur, dass ihre was ich menschlich wiederum auch ein bisschen verstehen kann, aber was natürlich politisch und gesellschaftlich keine Lösung ist, die wollen ihre Vorurteile und Ressentiments behalten und davon nicht behelligt werden. Aber gehen Sie mal irgendwo hin, in so eine Kneipe oder in AfD-Vorstände, die Ihnen erzählt, Sie müssen gewisse Sachen aushalten. Das wird man ja auch sagen dürfen. Also die mit Rassismusdiskurs oder mit Rechtsextremismusdiskurs zu behelligen, da werden Sie ganz schnell merken, dass die da keinen Bock drauf haben, das mal auszuhalten. Und da entstehen schon so komische Asymmetrien, die dann auch, und das finde ich medial auch total faszinierend, auch häufig geglaubt werden. Also wie zum Beispiel die AfD permanent behauptet hat, irgendwie der ganze die ganzen Medien seien linksgrün versifft oder sowas. Also es ist ein absoluter Unsinn. Die sind in ihrer Grundbestimmtheit null linksgrün versifft oder wie immer man das nennen soll, abgesehen davon, dass dieser Begriff natürlich auch eine Katastrophe ist, weil es eben zum Beispiel darum geht, dass man auch da in den Medien der sogenannten Mitte irgendwie, auch da stoßen sie auf schlechte Laune, wenn sie darüber reden wollen, dass vielleicht das Land mal einen Rassismusdiskurs bräuchte oder einen Rechtsextremismus.
Das schreiben Sie auch, der Rechtsextremismusdiskurs in Deutschland ist jahrzehntelang bei der gefühlten journalistischen Mitte vernachlässigt worden. Das heißt, das Thema ist vernachlässigt worden, so an den Rand gedrängt, wo es irgendwie hingehört und nicht ernst genommen worden. Das rächt sich jetzt?
Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass zum Beispiel das, was in Sachsen passiert, Brandenburg ist natürlich ähnlich, aber irgendwie nochmal anders. Aber wenn man sich Sachsen anguckt, wie da die CDU unter Kurt Biedenkopf ab den 90er Jahren diese Sachen überhaupt nicht angegangen ist, also auch immer schon angefangen hat mit breiten Extremismustheorien, dass es dann in den Nullerjahren unter Christina Schröder diese Idee gab, irgendwie halt alle Extremismen sind gleich, was übrigens auch so eine Lüge der alten Bundesrepublik ist, also die sogenannte Hufeisentheorie. Es gibt die schöne Mitte, in der wir alle irgendwie sind, die wir vernünftig sind, und dann gibt es rechts und links Extreme und die sind sich total ähnlich. Das ist absoluter Unfug, wenn man sich anguckt, wie verschieden strukturell im Ergebnis und so weiter Linksextremismus und Rechtsextremismus sind, dann kann man das einfach nicht vergleichen. Und dann nützt es einem überhaupt nichts, zu sagen irgendwie halt, ja, ich bin aber da mit und ich finde beide Extreme blöd. Was übrigens auch ein Satz ist, der ganz, ganz häufig dann gesagt wird, wenn es darum geht, Rechtsextremismus zu benennen. Dann wird ganz häufig auch von sogenannten Mittelmenschen, bürgerlichen Menschen gesagt, ja, aber Linksextremismus ist auch sehr schlimm. Während sie umgekehrt niemanden finden werden, der nach den G20-Krawallen in Hamburg sagen wird, ja, aber der NSU war auch schlimm. Das passiert komischerweise nicht. Und da merkt man, wie tief eigentlich gewisse Wahrnehmungen in der Gesellschaft stecken, wie schief da gewisse Sachen sind. Weil komischerweise auch alle sich sichern, dass Linksextremismus das Allerschlimmste ist, was jetzt nicht heißen soll, dass ich das irgendwie nicht finde. Aber ich will damit nur sagen, da sind die Effekte viel, viel deutlicher als umgekehrt beim Rechtsextremismus. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, das wäre eine Vermutung, dass man als irgendwie weißer deutscher Mensch davon erstmal nicht so richtig behelligt ist. Und wenn man sich anschaut, dass die Zahlen der Opfer zum Beispiel, wie lange es gedauert hat, also es gibt ja Schätzungen, Zählungen, dass es 200 Opfer von, also rund 200 Opfer von rechter Gewalt seit 1990 gibt. Vorher gibt es gar keine Zahlen in der alten Bundesrepublik. Und das meine ich eben, wenn ich sage, es gibt keinen Rechtsextremismusdiskurs, dass man das Problem vernachlässigt hat. Da sind das alles Leute, die praktisch eh schon für die sogenannte Mitte irgendwie nicht interessant sind, weil das entweder eben Leute sind, die nicht aussehen, wie man als weißer Deutscher aussieht, oder es sind irgendwie Obdachlose, es sind Prostituierte oder sowas, also Leute, die eh schon am vermeintlichen Rand der Gesellschaft leben. Und das ist ein Riesenproblem, da zeigt sich auch eine Empathieunfähigkeit, dass man nicht sieht, 200 Opfer seit 1990, die dann meistens auch in Gerichtsurteilen mit jugendlichen Leichtsinn und Alkoholeinfluss und Schlägereien unter angeblich Gleichgesinnten oder sowas entschuldigt werden. Und da sieht man natürlich die Versäumnis der Vergangenheit. Wenn diese Leute, die da meistens geringe Strafen für bekommen haben, wenn sie überhaupt verurteilt worden sind, härter verurteilt worden wären, wenn da der Staat und die Justiz härter durchgegriffen hätten. Und damit meine ich eben auch, dass man in Sachsen hätte in dieser CDU eine andere Politik gegenüber dem Rechtsextremismus hätte machen können, dann hätten wir gewisse Probleme, die wir heute haben, nicht.
Sagt Matthias Dell, und ich habe ein neues Schimpfwort gefunden, Mitte-Mensch. Also das, wenn jetzt jemand beleidigen will, sage ich, du Mitte-Mensch. Ist schön komfortabel für die AfD, das öffentlich-rechtliche Fernsehen scheitert dabei, journalistisch angemessen über die AfD zu berichten, schreibt Matthias Dell. Dieser Artikel ist nachzulesen bei Zeit Online, und ansonsten Film- und Fernsehkritiken von Matthias Dell sind auch im Internet verfügbar. Ich bedanke mich.
Vielen Dank, ja.